بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Mein lieber Bruder Ahmed, ich darf dich heute zum China-Talk begrüßen.
Danke, dass ich da sein darf. Ich bin froh, dass es geklappt hat mit dir, ehrenvoller Chiro.
Ja, endlich will man mal erstmal so sagen, ne?
Genau, wie du weißt, habe ich öfters einen vollen Terminkalender. Deswegen danke für die Geduld und ja, umso glücklicher, dass es heute klappt.
Realitana, du musst ein bisschen aufpassen, dass dein Bart nicht ans Mikrofon kommt.
Ja, ich gebe mein Bestes.
Ansonsten passt. Cool. Auf jeden Fall, erstmal wie gesagt, danke, dass du die Zeit genommen hast. Heute für den Podcast. Wir haben ja gesagt, dass wir uns ein bisschen über ja, deine Story bezüglich Reisen unterhalten werden, weil ich habe mich schon sehr oft mit Leuten unterhalten, die am Reisen waren oder die sogar noch auf Weltreise sind und kurz wieder zu Besuch hier waren. Und ich habe relativ schnell festgestellt oder schnell fest, beziehungsweise schnell gemerkt, okay, in deren Intellekt, in deren Art und Weise, wie sie Sachen sehen, hat sich einiges geändert, wie zu der Zeit, als sie noch hier waren, bevor sie, sag ich mal, verschiedene Kulturen kennengelernt haben, verschiedene Menschen kennengelernt haben. Und ja, am besten erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu dir. Wie alt bist du, woher kommst du, was treibst du und dann gehen wir ein bisschen, beziehungsweise gehe ich ein bisschen auf ein paar Fragen ein, die du beantworten kannst.
Gerne. Also ein kleiner Disclaimer, nur weil ich jetzt zwei, dreimal irgendwo war, habe ich jetzt auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Deswegen, ja, das vorab, aber ich denke, ich habe einiges zu erzählen und kann gerne mit dir und deiner Community die Erfahrung teilen. Zu meiner Person, mein Name ist Ahmed Emin. Mittlerweile schon 27 Jahre alt, in Frankfurt auf die Welt gekommen, Frankfurt am Main. Hier im schönen Heidelberg, also Waldorf bei Heidelberg aufgewachsen. Den größten Teil meiner Jugend auch hier verbracht, bis ich 2016 dann den Schritt gewagt habe, auszuziehen nach Biberach. Das ist eine kleine Stadt zwischen Ulm und dem Bodensee. Habe dort meinen Bachelor gemacht in Bau und Immobilien. Und ab 2016 kann ich behaupten, dass das Reisen so ein bisschen ja, den inneren ja, Reisegeist in mir geweckt hat und ich seitdem schöne Erfahrungen dort sammeln konnte. Die erste größere Reise, die ich dann gemacht habe, die war tatsächlich 2019. Ich habe 2 Jahre in Biberach gewohnt, also 2016 bis 2018 in Biberach. Bin dann nach Frankfurt gezogen, habe dort ein Praktikum gemacht, 6 Monate. Und habe dann dort mehr oder weniger spontan beschlossen, dass ich ein Auslandssemester mache. Und bin dann von dort 2019 für knapp ein halbes Jahr nach Indonesien ausgewandert, wenn man das so ausdrücken darf.
Interessant.
Und, genau. Und habe dann im Rahmen des Auslandssemesters ein bisschen Südostasien kennenlernen dürfen. Und bin seit 2 Jahren wieder zu Hause in Heidelberg eingezogen. Genau.
Ja, cool auf jeden Fall. Halbes Jahr Indonesien, fangen wir doch direkt mal da an. Das war die erste größere Reise. Aber du Schwein, bevor wir jetzt mal kurz darauf eingehen, erzähl mal so ganz kurz ab, in wie vielen Ländern du bis jetzt so warst.
Wenn ich aufzählen müsste, dann wären das einige. Aber ich fange mal mit den Ländern ein, die mir spontan einfallen. Ich muss auch erwähnen, dass ich ein paar Reisen hatte, von denen bis jetzt niemand Bescheid wusste. Okay. Das habe ich ein bisschen verborgen.
Muss doch nicht, also wenn du nicht willst.
Nö, alles gut. Okay. Also, aber die kann ich jetzt trotzdem gerne auch aufzählen. Also klar, Indonesien. Dann durfte ich in dem Rahmen auch Singapur besuchen. In Japan war ich tatsächlich knapp 3,5 Wochen. Dann eben in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Dubai, in Abu Dhabi. Ich war im Oman. Ich war vor 2 Jahren in Afrika, in Tansania, auf Sansibar. Und vieles hier in Europa halt gesehen, eigentlich alles abgeklappert, von Norwegen, Schweden bis Spanien, Italien, Ibiza, Ungarn, Frankreich, Holland, also ja, eigentlich ganz
Thailand?
Europa. Thailand, nee, noch nicht.
Okay.
Und was halt noch offen ist oder offen steht auf der Bucketlist, ist halt Amerika und das werde ich dieses Jahr hoffentlich in Angriff nehmen.
Inshallah.
So, Gott will, inshallah.
Genau. Interessant, einiges auf jeden Fall dabei. Okay, Indonesien, halbes Jahr. Das war, denke ich mal, auch so die größte Reise, oder?
Genau.
Also da warst du auch am längsten?
Genau.
Okay, dann erzähl doch mal, also erstmal, wie bist du auf Indonesien gekommen?
Genau, also wie gesagt, als ich in Frankfurt war, hatte ich eh schon mit dem Gedanken gespielt, bisschen, ja, die Reise Bier in mir zu decken und bin dann ganz auf kurzem Dienstweg eigentlich auf Indonesien gekommen. Es hat sich mehr oder weniger spontan ergeben. Es war jetzt kein Kindheitstraum, sondern eher eine spontane Sache. Und da hatte ich dann die Auswahl zwischen Indonesien und Malaysia. Aber ja, die Entscheidung, die war dann relativ simpel. Indonesien, schönes Land mit schöner Natur. Das Land mit den meisten Muslimen weltweit mit knapp 270 Millionen. Und ja, wie gesagt, der erste größere Schritt, den ich damals gewagt habe, war der Schritt von zu Hause wegzuziehen. Und ab dem Zeitpunkt war alles ja, mehr oder weniger simpel. Das war, denke ich, meiner Meinung nach der ausschlaggebende Faktor, wieso ich auch die Reisen danach angetreten habe. Von zu Hause das erste Mal wegziehen ist, glaube ich, der größte Step, den man in seiner Jugend machen kann. Und alles andere war dann mehr oder weniger Routine. Ob ich jetzt in Frankfurt für 6 Monate gelebt habe oder in Indonesien oder auch wieder zurück in Deutschland in verschiedenen Städten, dass irgendwann pendelt sich diese Neugier oder nee, nicht die Neugier, die Erfahrung ein und du gehst gewisse Sachen viel routinierter an und denkst dir, wenn du A geschafft hast, schaffst du auch B. So Allah es natürlich will und es in deinem Schicksal geschrieben ist.
Also würdest du sagen, dass der Schritt nach dem Ausziehen dann im Prinzip der größte Schritt war und dann die Entscheidungstreffung halt auch einfach leichter war?
Genau. Vor allem, ich war damals so 16, 20, noch relativ jung. Und ich weiß noch, die allererste Nacht, als dann meine Mama und meine Schwestern dann wieder weggefahren sind, war das schon ein komisches Gefühl in einer fremden Stadt, wo dich mehr oder weniger niemand kennt. Aber ich muss auch sagen, dieser Gedanke, der reizt mich nach wie vor, in einem Land oder in einer Stadt zu sein, zwischen tausenden Menschen, in der dich keiner kennt, das reizt mich irgendwie. Und ja, das war der erste größere Step. Und nachdem ist ja vieles einfacher.
Cool. Indonesien ein halbes Jahr. Klar, Bali, denke ich mal, warst du auf jeden Fall.
Genau, ich habe tatsächlich auf Bali gelebt.
Okay, tatsächlich.
Ja.
Wo warst du noch in Indonesien?
Indonesien, ich muss erwähnen, dass ich ein zweites Mal nach Indonesien gereist bin, 2020 mit einem anderen Kollegen.
Okay.
Und wenn ich beides jetzt zusammenzähle, ich war auf der Hauptinsel auf Java. Dann war ich auf Lombok, auf den kleinen Nusa-Inseln östlich von Bali, auf den Gili-Inseln östlich von Bali. Ich war auf Borneo, das ist, glaube ich, die zweit- oder drittgrößte Insel der Welt nach Grönland und nach Australien, wenn ich mich nicht irre. Dann war ich auf Flores, auch eine sehr, sehr schöne Insel, beliebt auf Instagram, und auf Komodo. Da habe ich auch das Glück gehabt oder das Privileg gehabt, die Komodowarane zu sehen. Genau, also ihr müsst wissen, dass Indonesien das Land mit den meisten Inseln weltweit ist. Ich glaube, etwas über 15.000, klar nicht alle bewohnt, aber mit 270 bis 80 Millionen Einwohnern ein doch großes Land. Genau.
Auch interessant, also das wissen ja auch viele nicht, vor allem auch so selbst Muslime, viele wissen es gar nicht, dass Indonesien das Land ist mit den meisten Muslimen.
Ja, das ist
Also
crazy.
ich glaube, über 90% der Bevölkerung, also über 200 Millionen oder 250 Millionen Leute,
Absolut.
wie du ja vorhin erwähnt hast, sind Muslime dort. Und schon interessant auf jeden Fall. Wie war denn deine Erfahrung? Oder bevor wir jetzt mal auf die anderen Länder zu sprechen kommen, das Kulturelle dort, die Einheimischen dort. Was waren denn so diese Pros und Cons und sag ich mal, was hast du mitgenommen, was dir besonders gefallen hat, was du immer noch im Kopf hast, so, was du vielleicht sogar noch im Alltag sogar anwendest oder was du denkst und was war das nicht so, wenn man sagen könnte, negative Ereignisse oder das Negative, was dir jetzt nicht so gepasst hat?
Also ich muss erstmal erwähnen, dass eine Sache mir relativ schnell bewusst wurde, und zwar, wir hier in Deutschland oder im Westen leben, denken ja immer, dass wir im Mittelpunkt der Erde stehen.
Genau.
Aber das ist eben nicht so. Wenn du erstmal weit wegreist, checkst du, dass es woanders auch Menschen gibt, die genauso ein wertvolles Leben haben, wie wir es haben, dass es Menschen gibt, die auch Probleme haben. Und das ist nach wie vor ja, die größte Erkenntnis, die ich dadurch sammeln konnte. Also wir hier in Europa sind nicht besser als andere Menschen. Vor allem
Facts.
auch aus dem islamischen Kontext betrachtet, sagt ja auch Allah, dass der Beste oder die Beste unter euch ist der oder diejenige, die den Taqwa am meisten und am besten auslebt,
Genau,
sprich das Leben.
mit der meisten Gottesfurcht.
Genau. Und das ist die Erkenntnis, die mich nach wie vor sehr geprägt hat. Und ja, zu den Indonesiern gibt es, denke ich, nicht so eine große gespaltene Meinung. Ich glaube, da sind sich die meisten Besucher einig, dass das sehr, sehr nette Menschen sind, sehr gastfreundlich, sehr zuvorkommend, sehr respektvoll. Und ja, ich komme ja ursprünglich auch aus der Türkei und da ist ja auch Gastfreundschaft sehr hochgeschrieben, aber ich muss sagen, dass die Indonesier das auch ziemlich gut beherrschen. Also ich war erstmal sehr, sehr positiv von den Menschen vor Ort überrascht. Genau. Des Weiteren, was mir ganz kurz noch spontan einfällt, ist, dass die Indonesier jetzt nicht in Armut leben. Armut, wie man es zum Beispiel aus anderen Ecken der Welt kennt, wie aus, ja, nehmen wir ein Beispiel,
Somalia.
Somalia. Genau, also die Armut gibt es vor Ort nicht, aber es ist halt dann doch ein, ja, niedriger Lebensstandard, als wie wir ihn hier in Deutschland kennen. Aber nichtsdestotrotz, dass die Menschen vor Ort, so konnte ich es beobachten, insgesamt glücklicher sind und gewisse Sachen, die kleinen Details im Leben mehr wertschätzen.
Lebensqualität.
Lebensqualität, genau.
Das ist ja immer so, wie du sagst, wenn man mal unterwegs ist auf der Welt, auch mal außerhalb Europas und so das eine oder andere gesehen hat, dann vor allem jetzt zum Beispiel, du warst ja auch Sansibar.
Genau.
Springen wir mal dahin, beziehungsweise ganz kurz springen wir dahin, bevor wir darauf eingehen. Bruder von mir, Onur, war ja auch mit seiner Frau dort Winterwochen machen und hat auch gesagt gehabt, die Leute dort haben irgendwie nichts, aber haben gleichzeitig mehr als wir.
Ja.
Und ich habe dann gefragt, wie er das meint. Er hat gemeint, Bro, die sind einfach glücklich. Ja, die sind einfach, die haben eine, also denen steht die Lebensfreude ins Gesicht geschrieben.
Ja, kann ich unterschreiben. Ja, also wie gesagt, es ist schwierig, sich über den Gemütszustand anderer Menschen zu unterhalten. Und wir haben das Privileg, dass jeder hier Dach über dem Kopf hat, dass wir genug Ernährung haben und uns um die essentiellen Sachen im Leben nicht kümmern oder halt besorgt sein müssen. Alhamdulillah. Aber jetzt hier in Deutschland in unserer Kammer zu sitzen und zu behaupten, dass es den Menschen dort grundauf besser geht, ist, also da muss man, denke ich, aufpassen, wie man das formuliert. Aber summa summarum, wenn man das aus dem islamischen Kontext betrachtet, und eben, wenn irgendjemand zu bemitleiden sein würde, dann sind es eigentlich wir.
Eigentlich wir,
Wir sind das. Also nicht eigentlich, sondern wir sind es. Weil
ja.
am Ende des Tages, nach 60, 70 Jahren Lebenszeit, wir glauben ja daran, dass wir eines Tages von Gott, von Allah wieder erschaffen werden und Rechenschaft geben müssen. Wer ist der Bemitleidenswerte? Derjenige, der zur Lebenszeit wirklich alles hatte, aber nicht Allah den Dank ausgesprochen hat und das Leben so gelebt hat, wie er es eigentlich von uns wollte. Oder eben derjenige, der in Sansibar in einer kleinen Hütte lebt, der keine PlayStation hat, kein iPhone hat, aber jedes Gebet verrichtet und das Leben von Allah lebt. Wer ist am Ende des Tages derjenige, der bemitleidet werden muss?
Also das sowieso, ja, das erstens sowieso, aus der Perspektive, die wichtigste Perspektive. Wenn wir dann zum Beispiel auch eine andere Perspektive nehmen, wie zum Beispiel, bleiben wir bei Lebensqualität. Ich rede jetzt von Lebensqualität, also im Englischen sagt man hier so Quality Time, ne? Die Leute hier, ja, wie du sagst, wir haben hier eigentlich alles, uns geht's gut, Alhamdulillah, aber die meisten Leute sind trotzdem irgendwie depressiv, grau im Gesicht, abgeturnt, weil halt eben arbeitend, aber kein Bock und das halt, wenn die, also in den meisten Fällen bis halt eben 60, 70 Jahre, insofern Allah dir so viele Jahre gibt. Und dann halt ja in Rente gehen und etc. Und dann hast du halt, also ich denke mal, das ist einer der größten Punkte, warum es hier jetzt bei uns, speziell in Deutschland, so eine Riesenneidgesellschaft gibt. Ja, dass es Leute halt einfach gibt, die ehrlich ganz normal gearbeitet haben, 60, 70 Jahre, aber am Ende vom Tag einfach nichts erreicht haben. Und ich rede jetzt nicht nur materiell oder finanziell, sondern auch lebensqualitätsmäßig, Familie. Irgendwie was, ich, was aufgebaut haben, wo man sich zurückziehen kann. Ja, wie es zum Beispiel jetzt bei euch Türken oder Bosnier oder so, die dann in der Heimat ein Haus haben, ein Grundstück haben mit Garten oder etc.
Ein Exit-Plan, wenn alles
Das
schief gehen
beste Beispiel
sollte.
ist, wir hatten hier bei uns in unserer, wie sagt man bei euch, unsere Jami, so unsere Ding, hatten wir mal so Bosnier da für ein paar Monate, die haben hier gearbeitet. Es waren so, ich glaube, 7 oder 8 Cousins. Die haben hier gearbeitet, die sind nach ein paar Monaten wieder zurück. Und dann war noch einer da. Und ich habe ihn gefragt, ja, nee, Warum seid ihr alle wieder weg? Warum bist du noch du da? Beziehungsweise du gehst ja auch bald. Warum? Er sagt, Bruder, du bist hier nur am Arbeiten. Er sagt, du bist hier nur, wir sind hier nur am Arbeiten. Wir sind am Arbeiten, kommen nach Hause, sind platt. Wir sind am Arbeiten, kommen nach Hause, sind platt. So, vielleicht gehst du mal ab und zu, du gehst mal raus, gehst was essen oder unternimmst was mit Freunden. Sagt er, bei uns in der Heimat, da haben wir natürlich zwar weniger Geld, aber wir haben unser Haus, wir haben unser Grundstück, wir müssen keine Miete zahlen, wir müssen uns mit keinen Vermietern rumschlagen, wir haben schöne Landschaften, wir haben größtenteils mehr oder besseres Wetter als hier. Du wachst einfach ganz anders auf. Und das gibt's ja, da gibt es ja auch Studien und so, wo die Experimente gemacht haben, wo du aufwachst. Ja, den ersten Anblick, den du hast, wenn du zum Beispiel jetzt hier aufwachst, du guckst raus, alles grau.
Ja, das
Wenn du
stimmt.
jetzt in Bali aufwachst, alles grün,
Ja,
alles sonnig.
das
Ja, das
stimmt.
hat natürlich einen immensen Einfluss auf dein Unterbewusstsein, auch wie du die Sachen wahrnimmst. Ja, und genau. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den positiven und negativen Aspekten, dass wir kurz Indonesien abhaken. Was war das Positivste, was du dich jetzt so erinnern kannst, was du mitgenommen hast? Und was war vielleicht, wenn es was gibt, Negatives, das du mitgenommen hast?
Genau. Also positiv muss ich sagen, ist die Liste voll. Ich habe viele neue Leute kennengelernt, mit denen ich tatsächlich heute immer noch befreundet sind, die sehr essentiell in meinem Leben sind, wovon ich auch stark ausgehe, dass die Freundschaft, so Gottes Willen, bis in die Ewigkeit bestehen bleibt. Klar, also über Bali und Indonesien kann man, denke ich, tagelang reden. Die Natur, das Essen, die Simplizität des Lebens, dass du mit dem Roller überall hinkusen kannst. An dem einen Tag an Strand X, dass dein Essen isst, am nächsten Tag bist du im Dschungel. Ja, eine Woche später bist du mit Manta-Rochen irgendwie tauchen. Übernächste Woche besteigst du einen Vulkan. Ja, also rein. Von der positiven Liste würde ich aber dennoch zwei Erlebnisse hervorrufen. Und zwar ein großes Erlebnis war war die Besteigung des Vulkans Ien auf der Hauptinsel Java. Da sind wir abgeholt worden, hatten eine zweitägige Anreise mit dem Roller. Ihr müsst verstehen, also 80 oder 90 Kilometer auf Bali bedeutet nicht, dass man da in einer Stunde angekommen ist. Das sind teilweise Stunden an Rollerfahrt, Berge, die du überwindest. Du fährst mit einer Fähre rüber. Als wir dann an dem Tag der Besteigung nachts abgeholt wurden, hatten wir, glaube ich, 6 bis 7 Stunden eine Vulkansteigung. Und nach diesen 6, 7 Stunden den Sonnenaufgang zu sehen, ist es gerade was ganz, ganz Simples. Die Sonne, die geht auch hier in Deutschland auf, auch in den USA. Aber dass man sich das so nach 6, 7 Stunden irgendwo auf 4000 Meter Höhe dann mehr oder weniger verdient hat und den Anblick der puren Sonne, wie sie jetzt wieder die Menschheit und die Natur und alles andere um sich herum beleuchtet und eben irgendwo auch Leben und Kraft schenkt, diesen Anblick erleben zu, dass ich dieses Erlebnis erleben durfte. So, sorry
So,
jetzt, mein erster Podcast, bin etwas nervös, sorry.
alles easy, alles easy.
Verspürt oder verleitet in mir immer noch eine sehr, sehr tiefe Dankbarkeit. Und der zweite größere Punkt war es tatsächlich, als ich die Komodo-Warane sehen durfte.
Das
Ja,
sind
das sind
Komodo Dragons, right?
Komodo Dragons, genau.
Okay,
Die gibt
okay.
es nach wie vor nur dort auf der Welt, irgendwo 2 Flugstunden von Bali östlich entfernt.
Ach, die gibt's nur dort.
Genau,
Echt?
auf Komodo,
Das sind doch
genau.
diese, die wo so kleine Ziegen schlucken und so.
Ja, genau, die. Ja,
Kleine Monster.
also wie gesagt, am Ende des Tages sind es doch die Naturereignisse, die die meiste Power und vor allem auch die meisten melancholischen Erinnerungen in einem wiedererleben und auch, wo man sich am meisten gerne dran erinnert. Also ganz kurz, ein kurzer Disclaimer und ein kurzer Ratschlag an alle Leute, die das jetzt hören und vorhaben zu studieren oder ein Gap-Jahr nach dem Abi, nach der Ausbildung zu machen, geht reisen. Und das am besten so weit, wie es geht. In ein Land, wo euch keiner kennt, wo ihr nicht das Gefühl habt, dass im schlimmsten Fall ihr 2 Stunden von zu Hause weg seid. Weil wenn ihr euch das so im Kopf vorprogrammiert, dass ihr nah zu Hause sein müsst, falls was passiert, dann ist es, denke ich, ganz, ganz schwer, dass man diesen inneren Schweinehund, die Berge, die man im Kopf, im Herzen hat, zu überwinden. Du musst weit weg, auf Allah vertrauen und ja, dieses gewisse Risiko, dass auch mal was schiefgehen kann, ins Auge nehmen, damit du auch wachsen kannst.
Safe. Definitiv. Allah sagt ja auch sinngemäß im Koran, wir sollen uns die Schöpfung Allahs angucken gehen. Ja, wir sollen uns die Schöpfung Allahs betrachten. Und ich denke jetzt vor allem Indonesien, Bali, diese Inseln, es gibt ja so viel auf der Welt. Aber jetzt in deinem Fall, was du da alles gesehen hast an Schöpfungen, ja, an schönen einfach Anblicken,
Genau.
ja, die du nie wieder vergessen wirst. Ich denke, das sind schon so unbezahlbare Momente natürlich, ne?
Absolut. Also dafür bin ich nach wie vor sehr, sehr dankbar und kann auch jetzt behaupten, dass das die beste Entscheidung mein Leben war. Ich muss sagen, es gibt einen Ahmed vor Bali und einen Ahmed nach Bali. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich nicht immer wirklich nur die reine Absicht hatte und auf den Vers, den du eben gerade wiedergegeben hast, referiert habe und meine Reisen deswegen angetreten bin. Es war auch oft einfach ja ein Urlaub oder eine Reise, ein neues Land kennenzulernen. Aber das ist so der positive Side-Effekt, der dann eben mitkommt und worüber man sich auch im Nachhinein ja bewusster wird, dass das eben genau diese Dankbarkeit in einem hervorruft, wenn man die Geschöpfe oder das Geschöpf von Allah ansieht.
Definitiv, definitiv. Interessant. So viel zu Indonesien. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Ist auch nicht so teuer dort, ne?
Ja, aber mittlerweile durch die ganze Politik und die Geschehnisse auf der Welt ist die Reise dort schon sehr teuer geworden. Also ich kann sagen, dass ich 2019 für 550 Euro hin und zurück geflogen bin und 2020 vor Corona tatsächlich für 440 hin und zurück.
Also das sind jetzt die Flüge, aber ich meine das Leben dort.
Also das Leben dort ist, wie gesagt, du kannst einheimisch essen für einen Euro, aber du
Okay.
kannst auch das ganze Instagram Fancy Food für 100 Euro essen.
Okay.
Aber ich kann sagen, dass ich die ganzen Monate lang dort kein einziges Mal gekocht habe. Also das Leben war so günstig, dass es sich einfach immer gelohnt hat, dass wir meistens draußen zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen gegessen haben. Und das von Pizza bis Sushi bis allen möglichen Sachen.
Spart auch Zeit. Also wenn du viel vorhast oder wenn der Tag voll gepackt ist mit Aktivitäten oder so.
Genau.
Dann ist das auf jeden Fall eine Alternative, beziehungsweise denke ich höre das eigentlich immer öfters. Also so war es bei mir auch, wo ich jetzt letzten Monat in Saudi-Arabien war. Also wir haben nur draußen gegessen. Also ich meine Hotel, wir hatten zwar Hotels, ja, aber wir haben auch selbst das Hotelessen nicht wahrgenommen, weil wir nur unterwegs waren.
Ja, also weil wir
Ja,
das Privileg haben, dass wir aus einer Euronation kommen. Wie
genau.
gesagt, ganz kurz zum Verständnis, das bedeutet nicht, dass die Menschen vor Ort genau den gleichen Lifestyle leben können,
Wie jetzt du aus Deutschland,
wie
ja.
ich aus Deutschland mit dem Euro komme. Aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nur deutschsprachige Menschen erreichen wird. In der Hinsicht ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Also die Aktivitäten vor Ort, die Unterkünfte, das Essen und ja alles andere bis Roller, tanken, Kleidung, Reinigungsservice, alles machbar. Ich bin der Meinung, dass der Monat in Indonesien, wenn du sogar selbst hinfliegen müsstest und die Reisekosten noch mit dazu zählst, unterm Strich tatsächlich günstiger sein können als hier in Deutschland. Also geldtechnisch, Low-Budget-Reisen sind nach Indonesien auf jeden Fall möglich.
Interessant, interessant auf jeden Fall. Danke für diese Insights. Springen wir direkt weiter auf den Mutterkontinent.
Ich würde tatsächlich, wenn es für dich in Ordnung ist, auch noch in Südostasien
Bleiben erstmal.
bleiben, genau,
Ich
und zwar
dachte, wir springen kurz rüber und dann springen wir wieder zurück.
up to you, du
Weil
entscheidest. Ich.
jetzt haben wir schon mal den ersten asiatischen Einblick bekommen. Ja, machen wir jetzt kurz einen Vergleich mit dem afrikanischen und gehen dann wieder zurück zum asiatischen.
Gerne.
Dann kann jeder so, der bis jetzt zugehört hat, für sich entscheiden, okay, wenn ich mal reisen gehe, dann gehe ich vielleicht erstmal dahin oder erstmal dahin.
Gerne. Also ich füge mich dem, ich bin heute dein Gast und
Okay.
gerne.
Mutterkontinent, Tansania, Ostafrika,
Genau.
Sansibar.
Ja.
Wie lange warst du da?
Das waren knapp 3 Wochen.
3 Wochen.
Genau.
Was hast du da getrieben?
Eigentlich nur Urlaub gemacht. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht, weil ich jetzt ein paar Mal im Urlaub war, das Ganze als Reise deklarieren. Das war tatsächlich ein Urlaub. Das war noch mitten in Corona. Da hatte der eine Freund die Idee, dass wir mal gemeinsam Urlaub machen sollten. Und wir wussten halt nicht, ob das gut oder ob das klar geht mit den ganzen Corona-Einreise- und Ausreisebestimmungen und wollten ursprünglich nach Portugal reisen in dem Sommer und dort so eine Küstentour machen, bis ich dann ganz random auf die Idee gekommen bin, einen Freund von mir anzurufen, der 2 oder 3 Jahre zuvor in in Kenia im Urlaub war, angerufen, gefragt, Jamal, an der Stelle Grüße gehen raus, falls du das hören solltest, hat gemeint, ja, war schön, wir haben auch eine Safari gemacht, aber was ich euch ans Herz legen kann, ist, geht nach Tansania und Sansibar. Da könnt ihr auch den Strandurlaub machen und die Safari ist günstiger und auch von den Naturereignissen, sprich von den Tieren, die man in der Safari sehen kann, deutlich wahrscheinlicher, dass ihr da auch Tiere zu gesehen bekommt. Und dann war das eigentlich ganz spontan, dass wir unsere Flüge gebucht haben und der Freund, mit dem ich damals unterwegs war, war halt etwas überrascht, wie einfach das doch geht. Also du brauchst für eine Reise, ob das jetzt weit weg ist oder auch nur ins Nachbarland, kein Reisebüro oder keinen allzu großen Plan.
Ja.
Du musst nur wissen, okay, der Zeitraum, in dem ich fliege, ist Tag A bis Tag X. Du buchst deine Flüge und alles andere geht dann via YouTube-Vlogs oder auch Reiseblogs und vor allem Booking.com und Airbnb sind Freund und Helfer. Wie gesagt, das Ganze ist nicht kompliziert, du musst dir keine Gedanken machen. Also ich verstehe das, wenn Paare in die Flitterwochen gehen, die wollen das pauschal buchen, keine Kopfschmerzen haben, eine Woche im Hotel bleiben. Aber alles andere, was dann so in Richtung Reisen und Entdecken geht, kann ich jedem ans Herz legen, dass das durchaus spontan geschehen kann. Und ich meine, wir waren ja nicht die ersten Europäer, die in Sansibar waren oder die in Tansania waren.
Ja.
Von daher sind gewisse Reiseziele und Reiserouten vordefiniert, an die du dich grob halten kannst. Und alles andere passiert dann mehr oder weniger spontan.
Wie war deine Erfahrung dort? Also, wie waren die Menschen? Wie war, ja, wie waren die Menschen einfach?
Also die Menschen, ich kann es immer noch nicht glauben, wie unglaublich nett manche Menschen sein können.
Es gibt einem wieder so ein bisschen Hoffnung an die Menschheit, ne?
Absolut. Also ich komme immer noch nicht drauf klar, wie nett die Menschen auf Sansibar waren.
Jumbo.
Jumbo Jumbo, Hakuna Matata. Ja, du kommst halt an in Afrika, Stone Town. Wir sind direkt geflogen, also nicht über das Festland, also nicht auf Tansania und dann auf Sansibar, sondern wir sind direkt nach Sansibar geflogen. Die Hauptstadt davon ist Stone Town und du stichst als Europäer, auch wenn wir Schwarzköpfe sind, trotzdem ins Auge.
Ja, logisch.
Und du wirst halt, ja, empfangen, umarmt mit Menschen, die du davor noch nie gesehen hast. Aber du musst halt offen für diese Begegnung sein. Und wenn du das zulässt, dann lässt du auch gleichzeitig zu, dass die Menschen, ja, dir den Respekt erweisen, weil du kommst als Gast in das Land. Und du lässt auch zu, dass du diese Liebe, diese brüderliche Liebe von denen empfangen kannst. Wir sind gelandet. Das Erste, was ich dort erlebt habe, war eine Umarmung. Von irgendjemanden, noch nie davor gesehen, noch nie davon getroffen. Und der erste Tag war positiv überraschend. Ich muss zugeben, ich hatte keine große Erwartungshaltung, weder negativ noch positiv. Aber umso besser, dass wir dann die Reise gemacht haben und auch dann von Tag 1 bis Tag ja, 20 war das, glaube ich, nur ausschließlich positive Erfahrungen gemacht haben vor Ort.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Also
Also,
ich komme darauf immer noch nicht klar.
es ist ja so, also ich kenne es ja auch von dem Bruder, der dort war, habe ich so ein paar Bilder, ein paar Videos gesehen. Also erstmal ist es wunderschön.
Absolut. Also wie
Also auch das
gesagt,
Meer und so.
vor allem, also du fliegst nur 10 Stunden und du musst gar nicht irgendwie auf die Malediven oder sonst wo. Du fliegst 10 Stunden, hast nur eine Stunde Zeitverschiebung und das Meer ist traumhaft.
Ist nur eine Stunde.
Eine Stunde Zeitverschiebung, weil du bist ja
Okay.
glaub, auf dem gleichen oder auf dem fast gleichen Längengrad.
Ja. Okay, also das dann einfach nur eine Stunde vor.
Genau. Also unglaublich. Leute, ihr müsst nach Sansibar. Vertraut mir.
Also das kannst du definitiv empfehlen.
Absolut.
Okay. Was waren denn dort so zum Beispiel weil dort ist ja auch Armut groß.
Ja, also der Kontrast zu Indonesien war sehr hoch. Also dort hast du wirklich tatsächlich die Armut, von der wir leider hier nicht viel mitbekommen. Also klar, ganz kurz, was viele Leute ja hier in Europa denken, was sehr arrogant ist, meiner Meinung nach, ist, Afrika ist Afrika. Nee, ist es eben nicht. Europa ist nicht Europa. Du hast einen Kulturunterschied zwischen Portugal und Schweden. Du hast den Kulturunterschied zwischen Italien und Deutschland. Aber was viele Leute eben falsch einschätzen, die denken, Afrika ist Afrika.
Denken komplett, Afrika ist broke.
Nee, so ist es eben nicht.
Genau. Und die denken, in Europa gibt es keine Armut.
Ja, genau, das ist ja, also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich muss zugeben, sehr arrogant von uns.
Es liegt an erster Linie am Unwissen.
Ja, Unwissen.
Ja.
Genau, Unwissen ist
Und
die größte Strafe der Menschheit.
definitiv. Also Unwissen ist erstens der erste Punkt und zweitens ist es nicht das, man sagt ja immer Open Mind, aber vor allem kein offenes Herz.
Genau.
Kein offenes Herz, um halt mal einfach ja, den Mund zu halten und zuzuhören und dazu zu lernen
Genau.
und Leute reden zu lassen, die einfach mehr Ahnung haben.
Genau, also wie gesagt, der Mensch neigt ja eher dazu, reden zu wollen. Zuhören ist eine Stärke
Wenigen.
von sehr, sehr wenigen. Ja, ganz kurz, Sansibar ist ein touristisches Land, beziehungsweise die Insel, die zu dem Festland Tansania gehört. Von daher hat sich das Ganze mit der Armut noch in Grenzen gehalten, wenn ich gerade mal mir das Recht nehmen darf, darüber urteilen zu dürfen. Ja, aber trotzdem Armut. Aber die Menschen, also die meisten Menschen, haben auch dennoch dort ein Dach über dem Kopf, einen gewissen Job, den sie nachgehen, weil einfach der Tourismus dort auch angekommen ist, mit Touren, mit Restaurants, mit Hotels. Aber ja, nach wie vor eine Armut, die wir so aus Europa nicht kennen.
Hat es bei dir gewisse Sachen ausgelöst
Ja.
bezüglich Undankbarkeiten, also Sachen, denen du vorher undankbar gegenüber warst, denen du danach dankbar warst?
Absolut. Also nach wie vor zwei Gefühle, die dadurch mehr zur Geltung gekommen sind und die mich auch sehr positiv beeinflusst haben. Einerseits ist es die Dankbarkeit, aber auch irgendwo der Charme. Also ich muss sagen, das hat mich sehr geprägt. Du hast hier ein zivilisiertes Leben, du kommst nach Hause, Mama ist da, meine Schwestern sind da, Essen ist auf dem Tisch und du beschwerst dich im Alltag über die kleinsten Sachen, warum der Typ vor mir an der Kasse 10 Sekunden länger braucht, als ich es gebraucht hätte. Du kommst nach Hause und bist nicht darüber glücklich, dass es jenes und dieses Essen gibt, weil du eigentlich heute Lust auf das andere Essen hattest. Und wenn man diese Gefühle mit sich trägt, aber nicht dazu kommt, auf die Erkenntnis, dass es Menschen woanders auf der Welt gibt, die eben diese Luxusprobleme nicht haben. Und als ich dann diese Probleme vor Ort gesehen habe, muss ich sagen, dass ich mich als Mensch sehr geschämt habe. Und das ist auf jeden Fall eine Big Lesson Learned. Und das kommt halt zustande, wenn man reist. Ich weiß, es kann gerade sehr kontrovers und auch sehr paradox sein, dass man mit vollen Taschen in Urlaub geht in ein armes Land. Aber es ist ja nach wie vor meiner Meinung nach sehr empfehlenswert, wenn man die Möglichkeit hat, wenn Allah einem das Geld und die finanziellen Möglichkeiten gegeben haben, hat, dass man die Reise auch in ärmere Länder auf jeden Fall antritt. Es
Definitiv.
macht was mit einem.
Wie
Und
sind da so die Lebenskosten?
überraschenderweise relativ teuer.
Ja, ne?
Also
Habe ich hatte auch nur auch gesagt. Also.
du zahlst für dein Essen, je nachdem, wo du isst, deine 15 bis 20 Euro, aber
Wahnsinn.
auch halt 8 bis 15 Euro hatten wir alles dabei. Unterkünfte zahlst du im Schnitt 50 Euro pro Nacht.
Krass.
Hört sich jetzt vielleicht für viele nicht so viel an,
Für die also
aber für die
verhältnismäßig.
Verhältnisse war es dann doch relativ teuer. Also wir haben, denke ich, im Schnitt 70 bis 80 Euro pro Nacht für die Unterkunft gezahlt.
Krass.
Also es ist relativ teuer. Es ist relativ teuer. Aber umso schöner. Also ich kann die Schönheit dieser Menschen vor Ort und vor allem des Meeres nicht in Worte fassen.
Das
Im
ist
Türkischen
richtig.
gibt es ja auch ein Sprichwort. Wer weiß mehr, der viel liest oder der viel reist. Und witzigerweise, bevor ich meine ganz, ganz große Reise nach Indonesien damals angetreten hatte, saßen wir in der WG mit den Jungs, mit einem Kollegen Badisch, und genau über dieses Thema hatten wir es. Und ich war strikt der Meinung, dass das Lesen, dass die Bildung mehr vermittelt. Und er macht mich jetzt Jahre später immer noch fertig, bis ich halt da mal gegangen bin und gereist und gesehen habe und ihm nach wie vor sehr dankbar bin, dass der ja, diesen Switch in mir ausgelöst
Ja, der
hat.
Bruder weiß Bescheid. Es gibt
Der
Booksmart und es gibt Streetsmart.
wusste auf jeden Fall damals schon Bescheid. Grüße gehen aus an Badisch Bayram. Ja.
Warte, Habibi. Nee, das ist, also das ist ein Fakt. Also das ist ein Fakt. Also wie gesagt, es gibt Schulschlau und es gibt Straßenschlau. Und Straßenschlau wird dich im Leben immer weiterbringen, weil Straßenschlau bringt dir am Ende vom Tag auch bei zu überleben. Ja,
Ja,
im
das
Fall der
stimmt.
Fälle.
Aber ich muss auch ganz kurz erwähnen, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass eine Bildung auch sehr, sehr viel wert ist. Ich bin
Ja,
ja,
nee,
ich,
ich sag nicht, dass es
ja.
nicht, ich sag nicht, dass es keinen Wert hat. Ich sag nur, dass das Street Smart auf jeden Fall mehr Wert hat. Langfristig
Ja.
gesehen, weißt du, was ich meine? Weil dein ganzes, das kannst du alles mitnehmen. Weißt du, was ich meine? So zum Beispiel, wie viele Leute gibt es aus anderen Ländern, die haben eben eine gewisse hochrangige oder hochgradige Bildung, können mit der aber hier zum Beispiel gar nichts anfangen.
Ja, das stimmt.
Weißt
Ja,
du, was
okay.
ich meine?
Ja, aus dem Kontext betrachtet, ja.
So, und aber das Street Smart, also das kannst du überall halt mitnehmen. Weißt du, was ich meine? Das hast du überall. Zum Beispiel, du bist in einem Land, du hast auf einmal gesehen, wie der das und das gemacht hat, und das hat dann irgendwie voll die Zeit gespart. Ja, und das hast du halt mitgenommen und das hast du dir abgespeichert und das wendest du überall an und tust jetzt überall, egal wo du bist, Zeit sparen.
Ja, ganz kurz, wenn wir es gerade genau darüber haben, muss ich ehrlicherweise, mir ist gerade spontan was eingefallen. Ich glaube, darüber hatten wir es auch letztens. Nee, du warst nicht da. Deswegen ist es, denke ich, ein ganz guter Punkt, dass ich das hier erwähne, bezüglich Zeitersparnis. Einer der Key Moments in meinem ganzen Leben, das war tatsächlich damals in Tansania, als wir mit dem Kollegen und Eli Amani, so hieß unser Tourguide, eine dreitägige Safari-Tour hinter uns hatten. Und wir hatten an Tag 3 noch eine 6-stündige Autofahrt vor uns, wieder nach Arusha. Da war auch der Abflughafen. So, wir haben die 2 Tage mega viele Tiere gesehen: Löwen, Nashörner, alles Mögliche. Also wirklich eine Safari gemacht, haben dort auch in der Wildnis übernachtet. Und am dritten Tag, wir waren müde und wussten, okay, shit, wir müssen 6 Stunden fahren. Und irgendwann, nach 2 Stunden, ist ein Auto vor uns hergefahren und wir sind einfach in dieser Kolonne nicht dazu gekommen, dieses Auto 5 bis 10 Minuten lang zu überholen. So, nach einer gefühlten Ewigkeit hat das Auto vor uns dann den Linksblinker gesetzt und wollte halt die Straße verlassen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ey, jetzt bieg doch endlich mal ab, damit wir hier vorbeifahren können. So, er wurde immer langsamer und mein Blut ist oder war förmlich schon am Kochen. Ohne Grund, obwohl ich gerade die beste Reise in meinem Leben hatte, 2 Tage zuvor irgendwelche Löwen gesehen habe, an die Fressen verteilt habe. Aber diese
Dieser
Ungeduld,
Moment, die
dieser
Ungeduld.
Moment, als ich dann den Tourguide Elemani gefragt habe, ey, wieso biegt der Typ nicht ab? Der hätte es doch schon 100 Mal geschafft. Und dann, wie gesagt, diese Antwort von ihm, die hat mich so geprägt und Achtung, jetzt kommt sie. Ich auf Englisch, oder? Dann kann man es vielleicht besser verstehen. Well, und das hat er genau in dem Tempo so richtig langsam gesagt. Well, I think he is not in a rush. Er hat es einfach
Nicht
nicht
eilig.
eilig.
Nur weil du
Und
es
dieser
eilig hast.
Key-Moment, das hat mich so verändert,
Empathie.
die Empathie, die ich da für ihn dann aufbauen konnte und gemeint habe, ey, ja, Mann, er hat recht, ihn hetzt nichts. Wieso soll er sich denn jetzt beeilen, nur weil ein dummer Touri hinter ihm in einem anderen Auto sitzt und schnell nach Hause möchte? Er hat seine Routine, ihm geht's gut, er hat keinen Stress im Leben und der Iliamani, der hat das in dem Moment gecheckt, dass ich da so ein bisschen dass mein Blut am Kochen war. Und die Antwort, die er gegeben hat, die war so gut überdacht und ich bin ihm nach wie vor sehr dankbar dafür. Und wenn ich dann jetzt
Ganz, die Antwort kam sehr smooth raus.
sehr smooth und die Tonlage und diese allgemeine der allgemeine Gemütszustand von mir haben dafür gesorgt, Achtung, jetzt kommen wir zu der Brücke, die ich damit bilden wollte. Ich habe Zeit im Leben. Ich muss an der Kasse bei Lidl, bei Rewe keine Zeit ersparen. Mir macht es nichts aus, wenn ich an der Kasse stehe und die andere Kasse jetzt geöffnet wird. Ich muss nicht unbedingt drüber rennen.
Sabr.
Warum stresse ich mich?
Sabr.
Sabr, Geduld, warum? Und das hat, wie gesagt, einen krassen Impact nach wie vor in meinem Leben, dass du gewisse Sachen einfach smooth angehst und dir über Kleinigkeiten nicht mehr den Kopf zerbrichst.
Definitiv, definitiv. Fällt nicht immer leicht oder wird nicht immer funktionieren, aber
Ja.
ich denke, wenn man sich immer mal wieder ganz kurz, ja, zwei, drei Steps nach hinten macht, sich das mal kurz wieder klar werden lässt, dann ist einiges weniger, dann ist einiges ja, stressfreier auf jeden Fall.
Genau, also es ist einfach nicht wert, dass man sich über Kleinigkeiten den Kopf zerbricht.
Ja. Okay, Tansania.
Absolute Reiseempfehlung, Afrika, absolut.
Tansania, Afrika, Ostafrika.
Und
Genau.
ganz kurzer Disclaimer, wenn ihr eine Reise nach Afrika oder in ärmere Länder machen wollt, dann guckt, dass ihr von Freunden und Familien Geld sammelt, weil man kann mit wenig Geld vor Ort vieles bewirken. Ein ganz kleines Beispiel, du kannst, wenn du 10 Freunde anpingst, die dir 100 Euro geben, du mit 1000 Euro nach Sansibar in dem Fall fliegst, kannst du einem Menschen vor Ort ein kleines Boot ermöglichen, womit er Touren für Touristen eingeben kann. Und du kannst somit eine ganze Familie und wenn es gut läuft, einen ganzen Familienstammbaum für die nächste Generation supporten. Und ein Boot kann in dem Fall Ernährung und auch halt Geld für diese ganze Familie auf Lebenszeit
Also
bedeuten.
du hast im Prinzip mit diesem Boot einen Arbeitsplatz geschaffen.
Genau. Und wenn man eh Bedenken hat, heutzutage Geld zu spenden, dann sollte man auf jeden Fall den Mut und ja, die Kraft dazu haben, selbst was bewegen zu wollen und ja, Freunde, Familie anpingen, Geld zu sammeln und mit vollen Taschen, mit einer guten Absicht in diese Länder zu reisen und vor Ort Gutes und vor allem auch nachhaltige Sachen zu bewirken. Da sollte man auf jeden Fall dran denken.
Definitiv. Sehr gut
Genau.
gesagt. Ja, sehr schön gesagt. So viel zu Tansania und Sansibar.
Ja.
Jetzt springen wir rüber wieder nach Asien.
Ohayo
Arigato! Japan.
gozaimasu. Ja, Kindheitstraum.
Sehr interessant, das Land für mich persönlich auch. Ich möchte da unbedingt, inshallah, mal hin.
Inshallah.
China und so, ich weiß nicht, die ganzen, also es gibt sehr viele Länder, die mich nicht reizen dort so, aber Japan. Ich weiß nicht, ob es wegen den Animes ist oder ob es einfach ach, das Land, die Kultur, die Geschichte ist, weil ich auch schon, ja, das ein oder andere Buch gelesen habe bezüglich Japan und so. Wann warst du dort? Wie lange warst du dort?
Ich war 2019 dort, im Nachgang zu meinem Auslandssemester in Indonesien. Ihr müsst wissen, Indonesien war damals so günstig, dass ich das Geld, was ich mir angespart hatte, nicht ausgeben konnte. Gib sie mal. Und dann eben noch Reisebudget für Japan hatte. Da bin ich dann mit zwei Freunden aus Berlin hingereist. Und wir haben da, wie gesagt, eine Japan-Rundreise gemacht. Absoluter Kindheitstraum. Ich bin ja mit dem ganzen Manga- und Anime-Zeug aufgewachsen. Nach wie vor immer noch leidenschaftlicher Manga- und Anime-Gucker.
Was ist der beste Anime?
Der beste Anime, boah, da spalten sich die Gemüter.
Ja,
Also
für dich,
ich,
ich rede jetzt von deiner, also für dich.
ja, auch wir selbst spalten sich die Gemüter. Ich könnte mich nicht zwischen Naruto, klar, hat mich mein Leben lang begleitet, damit aufgewachsen, oder auch tatsächlich mit Attack on Titan entscheiden. Also Attack on Titan, da kam die letzte Folge letztes Jahr raus. Das hat mich 11 Jahre meines Lebens begleitet. Und damit dann abzuschließen, ist nach wie vor sehr hart. Aber ich kann jedem ans Herz legen, schaut Attack on Titan. Das sind 86 Folgen, à 20, 25 Minuten kann man sich geben. Ja, gute Message, die dort vermittelt werden. Und ja, zurück zu Japan. Kindheitstraum, der wahr geworden ist, in Tokio zu sein, das japanische Umland zu sehen. Ich war in Hiroshima. Hab gesehen, wie die Atombombe gefallen ist. Ja, das sind alles so Sachen. Jetzt im Nachhinein sind das ja auch schon 5 Jahre her, die mich, wenn ich dran denke, immer noch emotional berühren und für die ich sehr dankbar bin, für die Momente, dass ich das erleben durfte.
Japan, das Volk, sie sollen ja auch sehr, also zum größten Teil, sehr zuvorkommen sein, sehr
Stimmt.
nett sein,
Ja.
sehr sauber,
Ja, absolut. Sehr sauber,
hygienisch, ja.
hygienisch, sehr geordnet. Du musst wissen, dass das Ballungsgebiet Tokio knapp 40 Millionen Menschen umfasst. Du hattest aber zu keinem Zeitpunkt in Tokio das Gefühl, dass du gerade überrannt wirst.
Okay.
Die Stadt ist sehr systematisch und sehr organisiert aufgebaut. Du hast klar das Shibuya Crossing, Crossing,
Was
sorry.
ist das?
Kennt man vielleicht aus Fast and Furious
Ach
Tokyo
so,
Drift,
diese riesen
die riesen
Kreuzung.
Kreuzung, genau.
Okay.
Shibuya, bist da mit 10.000 Menschen gleichzeitig irgendwie unterwegs, Aber hast dann gleichzeitig 2 Minuten später irgendwelche schönen Wohnungsgebiete, wo du gar nicht checkst, dass du gerade einer von 40 Millionen bist. Das ist echt, also was Tokio angeht, hat mich unglaublich mitgenommen und sehr, sehr schön. Wie gesagt, wir sind dann auch die 4, 5 Tage, bevor wir dann weitergereist sind in Tokio, in der Stadt mit den Fahrrädern hin und her gecruist, haben das ganze U-Bahn- und Busnetz mitgenommen und ja, klassisches Touri-Zeug halt. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn man irgendwo anders ist, dass man auf jeden Fall die öffentlichen Transportmittel nutzen muss. Also nicht sollte, sondern muss. Verzichte auf deinen Komfort, mit einem Taxi irgendwo hinzufahren. Nimm lieber Bus und Bahn, weil so siehst du die Menschen, so siehst du verschiedene Gesichter und kannst auch viel eher diese Empathie und diese ja, EQ, emotionale Intelligenz aufbauen. Wenn du siehst, okay, es sind Menschen wie in Europa, wie von zu Hause, die hier auch morgens aufstehen und arbeiten gehen. Du siehst Kinder, du siehst Jugendliche, die Musik hören, du siehst einen ja, Skateboardfahrer und, und. Aber das bekommst du halt nicht mit, bin ich der Meinung, wenn du in ein Land gehst und wirklich die Touri-Karte spielst, sprich mit Taxi und sonst was hin und her fährst.
Wie ist denn die Kultur? Also ich habe jetzt ich hab öfters gehört, dass die Japaner richtige Workaholics sind.
Ja.
Die arbeiten sich auch wirklich teilweise tot.
Wortwörtlich, ja.
Aber was hat die Kultur jetzt dort, vor allem, was hat die Kultur so für einen Einfluss auf dich gehabt, beziehungsweise einen Eindruck auf dich gemacht, wo du gesagt hast, okay, das ist eine Sache, von der sind wir meilenweit entfernt in Deutschland.
Höflichkeit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier in Deutschland unhöflich sind, aber
Also
dieses
nicht alle, aber viele, sagen
viele, einige, also das Zuvorkommende, dass die
mal
Menschen einfach es nicht für notwendig halten, ja, eine höhere Stimmlage zu haben oder halt irgendwie aggressiv gucken, wenn sich jemand anremmelt, dann sind beide Parteien, die sich entschuldigen, die Disziplin, die ja nach wie vor sehr erwähnenswert ist. Also viele Sachen, aber Höflichkeit und Zuvorkommenheit haben mich sehr geprägt. Und wie immer in jeder Reise, die ich bis jetzt gemacht habe, Dankbarkeit. Weil du siehst gewisse Probleme, die du halt hier in Deutschland zu Hause nicht hast. Vor allem der enorme Leistungsdruck. Also es gibt Menschen, die 80 bis 90 Stunden die Woche dort arbeiten, weil sie eben Angst haben, ihren Vorgesetzten zu enttäuschen. Und vor allem das Gefühl, jemanden zu enttäuschen in Japan, ist so, glaube ich, die größte Angst oder das größte Übel, was sie dort widerfahren kann, aus deren Perspektive und aus deren Ideologie. Und
Die Sauberkeit und so.
Sauberkeit auch, also du siehst keinen Müll auf den Straßen, du hast nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie abgenutzt ist. Also Sauberkeit, Hygiene, vor allem, wenn man drüber reden darf, an der Stelle die Toiletten, wie modern das Ganze ist, das wird gereinigt mit irgendwelchen Robotern, war schon sehr, sehr crazy. Aber ich muss sagen, aus Indonesien kommt, aus einem Land, welches muslimisch ist, wo du überall Halal-Essen findest, war Japan für mich ja die Hölle. Also
Echt? Ich habe
echt.
gehört, da gibt es viele Halal.
Mittlerweile kann es sein, dass sich das in den letzten 5 Jahren geändert hat. Ich glaube,
Okay.
in Japan gibt es, glaube ich, auch den Trend, dass es mehr und mehr Muslime gibt,
Es gibt
mehr
schon
und mehr
einige
auch
drüben.
Halal-Spots. Ich muss sagen, die Zeit, in der wir leben, die ist so schnell und rasant. Innerhalb der letzten 5 Jahre hat sich das so geändert, dass das Reisen immer mehr und mehr in den Trend gekommen ist und dass sich dann auch die Länder dementsprechend an das Klientel anpassen. Ich hatte damals aber, wie gesagt, die Schwierigkeiten, weil vieles vor Ort mit Schwein vorbereitet wird und ich nicht der Fischesser bin. Ich habe noch nie in meinem Leben Fisch gegessen.
Echt?
Noch nie. Außer bei Nordsee oder irgendwie Fischstäbchen
Okay.
oder Thunfisch auf der Pizza. Aber ich bin kein
Du
Fischesser.
meinst so richtigen Fisch und so.
Deswegen habe ich mich sehr, sehr, sehr schwer getan. Und die 2 Freunde von mir, die sind auch Vegetarier gewesen. Sprich, wir hatten geteiltes Leid, hatten mir die Karten gespielt.
Okay.
Wir haben uns 24/7 von 7-Eleven ernährt mit irgendwelchen Gebäcksachen.
Es sind Vegetarier, nicht mal Fisch.
Die gute Frage doch.
Ich dachte, die essen nur
Oder
kein
ich glaube
Fleisch oder so.
Vegetarier. Oder
Die Veganer sind doch die, wo nichts, also die, ich weiß gar nicht, was sie
weiß
essen.
ich gerade nicht. Aber ich persönlich hatte einfach in Japan ein bisschen die Schwierigkeit, gutes Essen zu essen. Vor allem, wie gesagt, aus Bali kommt, wo du das
Ne.
beste Essen gefühlt ever hattest.
Echt?
Ja.
Okay. Also
Ich
von
habe
überall, wo du warst, außer jetzt Türkei.
kann ich dir nicht beantworten. Du hast überall gutes Essen. Auf Bali hast du halt alles internationale Essen,
Ja.
sprich von Italienisch bis Japanisch, alles Mögliche. Aber ganz kurz, als ich in Hiroshima unterwegs war, da war ich tatsächlich allein unterwegs. Die zwei anderen Kollegen, die hatten da keine Lust drauf. Da habe ich gutes Geld für ordentliches Stück Fleisch hingeblättert. Da konnte ich ein Halal-Restaurant auffinden, habe dort ja, Kobe-Steak mir gegönnt. War teuer,
Gib ihm.
einiges gekostet, aber das habe ich mir da nicht nehmen lassen und habe mir das dort gegönnt. Aber ansonsten war es schwierig
Ist
mit dem
teuer, ne,
Essen.
Japan?
Japan ist teuer. Also wir haben für eine Schlafbox, kennt man ja in Japan, diese wirklich eine Schlafbox
Schlafboxen.
in einem Hostel, die Nacht 40 Euro gezahlt. Und auf Bali kannst du halt für 40 Euro die Nacht zu fünft, zu sechst eine Villa dir buchen. Mit Pool und Reinigungsservice noch im besten Fall Essen dazu. Japan war sehr teuer.
Crazy. Der Kontrast ist
Und
auf jeden Fall da.
ich bin ja damals auch als Student hingereist. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen.
Ja.
Aber der Kontrast war auf jeden Fall real. Der war real.
Ja, ich meine, du hast es auch Studenten, aber du hast trotzdem Cash gehabt.
Ja, du hast es trotzdem
Sonst
Cash.
wär's ja nicht so
Ja.
rübergekommen.
Gott sei Dank, das Geld war da.
Ja.
Daran hat es nicht
Ja.
gescheitert. Aber der Kontrast
Ja.
war da. Und wir sind dann damals, wie gesagt, durch das Land. Wir hatten so einen Japan JR, Japan Rail Pass, wo wir
Okay.
die Shinkansen, diese Superzüge benutzen durften.
Wie schnell waren die Dinger?
Die waren sehr schnell. Also
Ja.
wir haben, wie gesagt, also ich glaube von Hiroshima nach Tokio sind es irgendwie 1000 Kilometer und die Strecke haben wir in 4 Stunden
Krass.
absolviert oder 3,5 Stunden. Also wir haben echt eine Tour gemacht, von Tokio aus starten, nach Hakone, Mount Fuji betrachtet, Osaka, Kyoto bis ganz in
Was für eine Kamera
den
das
Westen
denn?
bis nach Hiroshima und dann halt die ganze Reise zurück und dann von Tokio weiter östlich nach Nikko heißt die Stadt und ja, so nach 3 Wochen waren das, glaube ich, war dann halt die Reise für
Drei, vier
mich
Stunden wart ihr
vorbei.
dort.
Ja, genau.
Okay, interessant auf jeden Fall. Ja, hast du den Rahmen gegessen?
Ja, habe ich gegessen, aber
Ja.
vegetarisch.
Ja, okay, ja, wie war es aber?
Geil, ich habe mich
Ja.
wie Naruto gefühlt.
Es gibt doch auch mittlerweile irgendwo in Japan so ein Dorf, das heißt wirklich Konoha.
Ja, echt?
Also jetzt nicht von der Größe her, aber ich habe auf
So vom
TikTok oder
Aufbau?
irgendwo auf Instagram habe ich mal gesehen. Da ist auch so, ich glaube, es ist eine Türkin, die ist auch von der Naruto-Freak, die ist mit ihrem Vater dahin geflogen. Und ja, das war Dings, wie der Ramenladen,
Ja,
ja, wo Naruto
der
immer,
immer für unseren Ehrenbruder da war.
genau, der wo immer essen war Ramen und so, also das sah voll ähnlich, also das war so richtig indisch und so, und da waren die dann auch Ramen essen und so, und das sah schon sehr, sehr lecker aus.
Ja, also wie gesagt, Japan absolutes Traumland. Auch für Leute, die an sich nichts mit Anime und Manga zu tun haben, absolut empfehlenswert. Ja, und in dem Kontext halt dann auch Singapur damals mitgenommen. Auch sehr, sehr schönes Land. Sehr strukturiert, diszipliniert, sauber. Absolut Reiseempfehlung. Also ich habe
Singapur ist in der Nähe von Japan oder in der Nähe von Indonesien?
eher Indonesien.
Okay.
Eher Indonesien, wie ich. Ich bin damals, glaube ich, knapp 2 Stunden geflogen von Bali nach Singapur.
Malaysia war es nicht, ne?
Nee, Malaysia war ich
Wie
nicht.
ist Singapur von, ist es ähnlich wie Indonesien?
Nee, gar nicht.
Echt?
Also Singapur muss man wissen, oder sollte man wissen, ist ein Financial Hotspot der Welt.
Ne.
Sprich, du hast gewisse Finanzmärkte. Das ist einerseits London, dann klar New York, die Wall Street, Hongkong, Singapur und mittlerweile auch Dubai und Co. Und Singapur ist krass. Also wie gesagt, sehr, sehr sauber, sehr modern, sehr fortgeschritten. Aber an sich, meiner Meinung nach, kein Reiseziel, was man aus Europa direkt adressiert, sondern
Okay.
eher mitnimmt, wenn man schon in der Ecke ist.
Okay,
Also
verstehe.
2, 3 Tage für einen Städtetrip, ist ja auch ein Stadtstaat,
Ja,
wie Hamburg zum Beispiel,
genau.
lohnt sich. Aber dafür sollte man auf jeden Fall keine längere Reise antreten. Aber auch interessant, also wirklich ein Land, wo du viele Ethnien und auch viele Religionen vor Ort hast. Christen, Muslime, Buddhisten, Hinduisten, aber alle Menschen leben im Einklang dort.
Ja.
Also Religion spielt in der Hinsicht keine Rolle.
Ja.
Die Menschen respektieren, du hast verschiedene Viertel, du hast Chinatown, du hast das arabische Viertel, du hast alles Mögliche vor Ort, aber der Schein nach außen ist so, dass die Menschen vor Ort unter dem Dach von verschiedenen Religionen trotzdem ein friedvolles und doch also
Ja.
harmonisches Leben miteinander
So wie es
leben.
sein soll und so wie es früher auch war. Ne? Interessant, Singapur. Singapur ist, wie heißt da nochmal die Hauptstadt?
Singapur tatsächlich. Du,
Echt? Die Hauptstadt, also die Stadt an sich ist.
ja. Also ich muss mal ganz kurz gucken, nicht, dass ich mich da jetzt irgendwie bei anderen Menschen blamier, aber ich meine, es ist ein Stadtstaat.
Ich habe immer gedacht, früher habe ich immer gedacht, Singapur gehört zu Indonesien.
Nee.
Dann habe ich herausgefunden, dass das nicht der Fall ist. Dann habe ich.
Nee, es ist tatsächlich ein Stadtstaat.
Ja.
Genau. Ja, also
Teuer?
teuer, sehr
Hm.
teuer, aber trotzdem sehenswert. Also ich.
Also wie geschwind so 2, 3 Tage maximal.
Ja. Ich wüsste auch gar nicht, was du da am vierten oder am fünften Tag dann machen könntest.
Ja.
Aber Südostasien, absolute Reiseempfehlung. Es gibt nach wie vor Länder, die ich dort sehen möchte. Ich habe mir viel vorgenommen für dieses Jahr. Ich kann es ja mal vielleicht kurz announcen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel.
Oder behalt's für dich.
Ich behalte es für mich.
Behalt's für dich.
Ja. Ich behalte es für mich.
Gut, wenn du da warst, machen wir einfach ein paar Tour.
Ja, vielleicht dann in so viel kann ich sagen, in 5 Jahren.
In 5 Jahren.
Inshallah, so Gott will.
Inshallah. Was war denn, also war von den, waren das jetzt so die, dann würdest du sagen, deine bis jetzt interessantesten Reisepunkte? Beziehungsweise Reiseziele?
Was meinst du damit? Kannst du die
Also
Frage
diese
vielleicht?
Länder zum Beispiel, ja, wie Japan,
Indonesien.
Indonesien, die sind ja schon so ein bisschen extraordinary. Ja, das ist jetzt nichts, ja, nee, ich fahre mal kurz nach Paris
Ja.
oder ich bin jetzt gerade in Barcelona, sondern wie du auch am Anfang schon gesagt hast, du bist ja auf der anderen Seite der Welt.
Ja.
Ja, und das waren ja die Momente oder das waren ja die Länder, in denen du in kurzer Zeit sozusagen viel Lebenserfahrung gesammelt hast und auch natürlich generell einfach allgemein viel Erfahrung gesammelt hast bezüglich verschiedenen Ethnien, Kulturen, Religionen, das Zusammenleben mit anderen Menschen, das Wegsein vom familiären, vom Gewohnten, also außerhalb der Komfortzone
Ja,
einfach.
genau.
Und abschließend einfach nochmal die Frage, was mich auch einfach interessieren würde, ist, von deinen Reisen, die du bestritten hast bis jetzt, weil wir haben ja das Thema kulturelle Intelligenz als Überschrift, wie reisen unsere Weltansicht oder unsere Weltsicht erweitert. Das ist die abschließende Frage. Wie würdest du sagen, hat dich die Reise beeinflusst, deine Weltsicht zu erweitern?
Ja, gute Frage. Also wie gesagt, um den Kreis nochmal zu schließen, dass du verstehst, dass es woanders Menschen gibt, die auch ein Leben leben mit Problemen, mit gewissen anderen Vorzügen, mit gewissen anderen Schwierigkeiten. Das ist auf jeden Fall der springende Punkt. Sprich, du kannst so viel lesen, wie du willst über Japan, Indonesien. Aber wenn du nicht vor Ort bist und mit den Menschen redest und face to face den Menschen dort begegnest, dann wirst du es schwierig haben, diese kulturelle Intelligenz aufbauen zu können. Sprich, du musst wirklich hingehen, diese Reise machen und vor Ort diesen Moment leben. Nur wenn du vor Ort in real life siehst, fühlst und auch empfindest, kannst du diese kulturelle Intelligenz aufbauen. Du verstehst, dass es Menschen gibt mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Angewohnheiten. Und das ist ja auch normal so. Gott hatte die Welt so erschaffen, dass es Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen gibt. Es ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Und diesen Fakt, wie gesagt, vor Ort sehen zu können, ist meiner Meinung nach der springende Faktor. Also du bestreitest eine Reise, aber vielmehr ist es auch die Reise, ich weiß, es wird jetzt sehr philosophisch, die Reise, die du auch in dich selbst machst. Du überwindest zwar Meere und Berge, aber in Wirklichkeit sind es auch die Berge und die Hindernisse, die du in dir selbst überwindest.
Ich finde, das hat gar nichts mit Philosophie zu tun, sondern das ist für mich einfach, das ist ein Fakt. Weil du einfach,
Common Knowledge.
ja, weil vor allem dein Mentales mit Sachen konfrontiert wird, dass es vorher noch nie gesehen hat, beziehungsweise mit dem es noch nie konfrontiert worden ist.
Ja, also ich denke mir jetzt ganz kurz, auch noch abschließend, wenn du gewisse Sachen im Ausland weit weg von zu Hause erlebt hast und Schwierigkeiten hattest, weil du an dir selbst gezweifelt hattest, weil deine Kreditkarte nicht funktioniert hat und, wenn du diese Schwierigkeiten dort überlebt hast, denkst du dir halt zu Hause in Deutschland, ja, was ist denn schon? Ich habe ja dieses und jenes damals erlebt und vor allem auch überlebt. Und du machst dir einfach weniger Gedanken über gewisse Sachen hier im Alltag. Du weißt, dass du es in der Vergangenheit gepackt hast und du weißt auch, dass sobald es, solange es Allah will, auch in Zukunft packen wirst.
Ja, definitiv. Also weniger überdenken, mehr machen.
Genau.
Ja.
Genau.
Sehr interessant, Bada, ich danke dir für deine Zeit, für
Danke, dass
deine,
ich da sein
ja,
durfte.
jederzeit wieder gerne. Ich danke dir für diese Insights. Ich, inshallah, wird der ein oder andere das ein oder andere mitnehmen. Und ich würde gerne noch zum Abschluss eine Dua als Dank für die Schöpfung Allahs sprechen.
Gerne.
Ja, wir machen es auf Deutsch. O Allah, du hast mit deiner grenzenlosen Schöpfung wahrlich Werke hervorgebracht, die unsere Herzen mit Ehrfurcht erfüllen und unsere Augen vor Staunen Tränen vergießen lassen. In Demut bitten wir dich, dass du mit den Tränen, die aus unseren Augen fließen, die für uns bestimmte Plätze im Feuer der Hölle löschst.
Amen.
Denn es ist deine unermessliche Macht, die uns in Verzückung versetzt und uns zu Tränen der Dankbarkeit bewegt. Wenn wir die Wunder deiner Schöpfung betrachten, O Allah, in deiner unendlichen Barmherzigkeit und Gnade, vergib uns und erlass uns unsere Sünden. Gewähre uns in deiner unermesslichen Güte und Liebe die Annahme und schenke uns mit dem Paradies den schönsten Lohn. Allahumma amin.
Amen.